Letzte Woche hat mich ein Gebetsaufruf erreicht von verschiedenen christlichen Gemeinden und Werken, die miteinander den Arbeitskreis Christliche Corona-Hilfe oder abgekürzt ACCH gegründet haben. Und das Ziel dieses Arbeitskreises ist es, Christen, die in dieser aktuellen, sehr schwierigen Situation zu leiden haben, um ihnen beizustehen und auch Hilfe zu leisten. Und ich finde das eine sehr gute Initiative, denn es ist unsere Verantwortung als Gemeinde Jesu in schweren Zeiten zusammenzuhalten, eben Anteil zu nehmen an den Nöten der Heiligen, wie Paulus das schreibt in Römer 12, Vers 13. Von Anfang an war das ein Markenzeichen der Christen, dass sie füreinander da waren, sich unterstützt haben in Zeiten der Not. Aber eines wissen wir auch, alle menschliche Hilfe ist vergeblich, wenn nicht der lebendige Gott eingreift und Gnade schenkt. Und deshalb ist das Gebet, unser Reden mit Gott, unser Flehen zu ihm so wichtig. Wir hier als EFG beten ja eigentlich schon seit Ausbruch der Corona-Krise regelmäßig für diese Anliegen in unserem Gemeindegebet und auch in den sogenannten Gebetsanliegen der Woche, die ich wöchentlich verschicke, erinnere ich uns immer wieder für diese aktuellen Ereignisse oder auch für die aktuellen Nöte zu beten. Heute wollen wir uns diesem Aufruf der Geschwister anschließen und uns auch im Gottesdienst hier Zeit nehmen, um für einige aktuellen Anliegen zu beten. Denn wie heißt es in dem alten Kirchenlied, bet Gemeinde, heilge dich. Was wird's tun, wenn sie nun alle vor ihn treten und gemeinsam beten? Was wird's tun? Was wird geschehen? Es macht einen Unterschied, ob wir beten oder nicht. Ob wir zusammenfinden in Einheit und ein Anliegen ganz besonders auch für unseren Herrn bringen, liebe Geschwister. Und wir leben ja gerade in sehr angespannten und schwierigen Zeiten, in der auch viele Christen verunsichert sind und auch Angst haben. Und wenn mich jemand fragt, ja, wie ordnest du denn diese jetzige aktuelle Zeit ein, dann sage ich meistens nun, ich glaube, dass das, was wir gerade erleben, auch zu den sogenannten Vorwehen gehört. Aber diese Vorwehen haben nicht erst seit 2 Jahren begonnen, sondern schon viel früher spüren wir diese Vorwehen, von denen Jesus in seinen Endzeitreden spricht. Und diese Vorwehen, die werden jetzt immer wieder stärker. Es gibt immer wieder eine neue Wehe. Und so ordne ich eben auch diese Corona-Krise als eine sogenannte Vorwehe ein. Die Wehen, sie sind Vorzeichen der nahenden Wiederkunft Jesu. Und zu ihnen gehören globale, weltweite Ereignisse, die große soziale, politische und auch wirtschaftliche Veränderungen zur Folge haben. Und wir müssen als Christen uns mit diesen Entwicklungen auseinandersetzen. Wir können nicht einfach nur den Kopf in den Sand stecken. Wir müssen wach sein. Und immer wieder auch das Geschehene entsprechend mit dem, was im Wort Gottes steht, vergleichen und auch in diesen Kontext setzen. Und es wäre fatal, wirklich fatal, in unserem wohlstandstrunkenen Christsein und in unserer Scheinsicherheit dahin zu schlummern und die kritische Realität, in der wir leben, zu verdrängen. Ich persönlich sehe diese Krise, die wir gerade durchleben, die global ist, auch als einen klaren Weckruf. Ein Weckruf gerade auch für die Gemeinde hier im Westen. Es ist ein Weckruf, endlich wach zu werden und auch auf die Knie zu gehen, Buße zu tun und unseren Blick ganz bewusst auf die nahende Wiederkunft Jesu zu richten. Und deshalb hier mein Appell, mein Wunsch, mein Gebet, lasst uns nicht müde werden, anhaltend zu beten und zu glauben, bis Jesus wiederkommt. Und dazu möchte ich uns mit einem Wort Gottes heute Morgen ermutigen, bevor wir uns dann auch Zeit nehmen zum Gebet. In Lukas 18 erzählt Jesus die bekannte Geschichte von einer bittenden Witwe, die mit ihren Anliegen einen Richter so richtig in den Ohren liegt. Und er möchte mit diesem Gleichnis seine Jünger ermutigen, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollen. So heißt es in Lukas 18, Vers 1. Aber in den Versen davor, Kapitel 17, Abvers 26 und noch vorher, da spricht Jesus über die Zeit vor seiner Wiederkunft. Und wir lesen da in Lukas 17, Abvers 26, da vergleicht er die Zeit vor dem Kommen seines Reiches mit der Zeit vor der Sintflut in den Tagen Noahs und mit dem Gericht über Sodom. Und er erinnert seine Jünger daran, dass die Zeitgenossen Noahs nicht auf das Gericht der Sintflut vorbereitet gewesen waren. Ganz ähnlich wird es auch an dem Tag sein, wenn Jesus wiederkommt. Die Wiederkunft Jesu wird für alle diejenigen plötzliches Gericht bedeuten, die sich in den Routinen des Lebens essen, trinken, heiraten, verloren haben. Die sich um Gott nicht geschert haben und die eben auf sein Wiederkommen nicht vorbereitet waren. Genauso verhielten sich die materialistisch gesinnten, gleichgültigen Einwohner Sodoms. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. Und als ich das wieder gelesen habe, da musste ich denken, ja, interessant, da wird gar nicht vordergründig die sexuelle Sünde Sodoms erwähnt, sondern einfach die Tatsache, dass sich diese Menschen in den Routinen ihres Lebens dahin bewegten, gottlos, selbstzentriert, vergnügungssüchtig. Doch als Lot die Stadt verließ, da kam das Gericht und nichts mehr blieb übrig von der Stadt. Der Tag, wenn Jesus für jeden sichtbar wiederkommen wird, wird ein Tag sein, an dem das Hängen an Dingen die Menschen in Gefahr bringen wird. Und Jesus ermahnt deshalb seine Jünger eindringlich, ihr Herz, gerade in dieser Zeit, in der dass Gottes Reich ganz unvermutet hereinbrechen könnte, eben ihr Herz nicht an materielle Dinge zu klammern. Denn wenn der Tag des Messias anbrechen wird, dann sollten die, die arbeiten oder sich auf ihren Dächern ausruhen, in Palästina waren doch die meisten Dächer flach, die sollten nicht versuchen, noch etwas aus ihrem Haus zu holen. Und dann kennen ja die meisten von uns die tragische Geschichte von diesem Untergang Sodoms, obwohl Lots Frau fast aus Sodom hinaus gezwungen wurde, blieb ihr Herz in Sodom. Das zeigt sich daran, dass sie auf dieser Flucht zurückblickte. Gott hatte das verboten. Sie war zwar aus Sodom draußen, aber Sodom war noch ganz tief in ihrem Herzen drinnen. Und die Folge war, dass Gott sie zum Gericht, zur Salzsäule werden ließ. Und Jesus fügt dann noch hinzu, wer sein Leben zu retten sucht, indem er nur für seine äußere Sicherheit versucht zu sorgen, aber nicht für seine Seele, der wird es verlieren. Andererseits wird jeder, der sein Leben um des Herrn willen verliert, es in Wirklichkeit für die Ewigkeit erhalten. Und dann wird uns in den Versen 34 und 37 in Lukas 17 gesagt, das Kommen Jesu in Macht und Herrlichkeit wird eine Zeit der Trennung sein. Zwei werden in einem Bett liegen, der eine wird angenommen und der andere zum Gericht zurückgelassen. Zwei Frauen werden miteinander arbeiten, eine wird plötzlich mitgenommen, wenn Jesus kommt, und die andere zurückgelassen. Die Wiederkunft Jesu schafft also Trennung in allen Lebens- und Arbeitsgemeinschaften. Und dann fragen die Jünger, wo wird das geschehen, Herr? Und Jesus antwortet mit diesem Sprichwort: Wo Aas liegt, da sammeln sich auch die Geier. Wenn in der Wüste eine Karawane oder ein Tier umkommt, kommen die Geier. Man weiß nicht, wann sie kommen, aber man weiß, dass sie kommen. Aus dem Nichts tauchen sie lautlos auf. Plötzlich sind sie da. Und so wird es auch bei der Wiederkunft Jesu sein, so sagt Jesus. Wer nicht zu Jesus aufgenommen wird, der bleibt zurück zum Gericht und Verderben. Denn wo die geistlich Toten sind, da ist auch das Gericht. Eines steht also fest. Jesus wird wiederkommen und mit ihm das Gericht. Was aber absolut wichtig ist, wenn es um Endzeitlehre geht, ist eben, dass wir bereit sind, wenn er wiederkommt. Es ist enorm wichtig, dass wir auf der richtigen Seite stehen, auf der Seite derer, die zu ihm gehören. Sind wir bereit? Bist du bereit, wenn Jesus wiederkommt? Oder sind wir so verfangen in den Routinen des Lebens und die Versuchungen Sodoms setzen uns so zu, dass wir in Gefahr stehen, abzustumpfen und laut zu werden und in Gefahr stehen, dass unser Glaube erkaltet? Die Bibel ermahnt uns immer wieder, wir müssen uns auf sein Kommen vorbereiten. Das ist der Grundtenor in all den Endzeitlehren oder Reden. Wir sollen Leute sein, die nahe bei Gott sind und die Jesus erwarten. Und in dieser Zeit, bis er wiederkommt und uns zu sich holt, ist es so wichtig, dass wir anhaltend beten und im Glauben feststehen. Dazu will uns Jesus mit der Geschichte ermutigen, die dann in Kapitel 18 folgt. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollen, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählt er ihnen diese Geschichte. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir in den Auseinandersetzungen mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen. Doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig, aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will, sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Und der Herr fuhr fort, habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht, sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Oder andere übersetzen, selbst wenn er sie auch warten lässt? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch einen Glauben finden? Sein Gleichnis, das uns ermutigen soll zum anhaltenden Gebet und Glauben, bis Jesus wiederkommt. Das Thema der Wiederkunft Jesu ist also mit Kapitel 17, 37 nicht abgeschlossen, sondern durch diese Geschichte will Jesus im Grunde sagen, wie wir am Ende der Zeiten, auch am Ende des Gemeindezeitalters, wenn die Ungerechtigkeit immer mehr überhand nehmen wird, wie wir in unserem Glauben gestärkt werden können. Wie sollen wir als Jünger in dieser Zeit, wo die meisten Menschen Gott ignorieren und auch wir als Christen versucht und verunsichert und verwirrt und verzweifelt sind, wie sollen wir auf Jesu Wiederkunft warten? Man hört ja immer wieder auch den Gedanken oder auch die Aussage, ja, es sind so viele Generationen vergangen. Und Jesus ist noch nicht gekommen und hat nicht schon die erste Gemeinde die Naherwartung Jesu erwartet. Und siehe da jetzt 2 Jahrtausende später, wer weiß, wie das noch wird. Wird noch lange dauern, nicht in unserer Generation wahrscheinlich. Manche beginnen zu zweifeln, in ihrem Glauben schwach zu werden. Man kommt in diese Gefahr, müde und matt, die Hoffnung aufzugeben. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir hier Jesu Stimme hören, sein Wort vernehmen, wie wir in dieser Zeit leben sollen. Alle Zeit betend, nicht ermattend. Wir werden hier aufgefordert, im Prinzip zu einem beständigen Anhalten den Glauben, auch gerade angesichts der Anfechtungen, der Spannungsfelden inmitten der Ungerechtigkeit, in der wir leben, beten, bis unser Herr wiederkommt, um alles recht zu machen. Augustinus hat einmal in Bezug auf diese Aufforderung des Herrn, alle Zeit zu beten, Folgendes geschrieben: Können wir das wirklich alle Zeit unsere Knie und unsere Körper beugen und unsere Hände erheben, sodass er uns sagt, betet alle Zeit? Mit anderen Worten, wie soll das gehen? Am Montag bis Freitag bin ich doch im Büro oder ich bin in der Werkstatt oder ich arbeite an der CNC-Maschine. Ich bin auf Montage, ich arbeite im Laden, ich gehe in die Schule, ich studiere an der Uni. Oder wo immer der Einzelne von uns eben arbeitet, als Krankenschwester, als Pfleger, Pflegerin, Erzieherin, Hausfrau, im Homeoffice oder auch als Rentner auf der Baustelle. Wie sollen wir alle Zeit beten? Ich muss mich doch konzentrieren auf mein Studium, auf meine Arbeit. Was ist der nächste Schritt? Die nächste Tätigkeit, die nächste Aktion. Ich bin mittendrin in meinem Alltag, in den ganzen Herausforderungen. 1000 Leute wollen etwas von mir. Wie soll ich da beten? Nun, Augustinus hat sich diese Frage auch gestellt und er sagt Folgendes. Da gibt es ein anderes inneres Gebet ohne Unterbrechung und das ist die Sehnsucht meines Herzens. Was immer du auch tun magst, wenn du dich nach dem Sabbat Gottes sehnst, und er meinte damit die Vollendung, betest du ohne aufzuhören. Wenn du alle Zeit beten möchtest, dann sorge dafür, dass dein Verlangen nicht aussetzt. Denn deine unaufhörliche Sehnsucht, dieses Verlangen nach Gott, diese Sehnsucht nach Jesu wiederkommt, dass er kommt und alles wieder gut macht und sich verherrlicht, ja, füge ich hinzu, ist deine unablässige Stimme des Gebets. Jesus will, dass wir sehnsüchtig auf seine Wiederkunft warten, dass wir mit brennendem Herzen dem Tag seiner Wiederkunft entgegensehen. Er wird kommen und uns Recht verschaffen. Und das veranschaulicht er mit dieser Geschichte. Zwei Personen werden uns hier vorgestellt, eine Witwe und ein Richter. Witwen waren damals in der antiken Welt, in der es eben keine Witwenrente gab, keine soziale Versorgung, extrem benachteiligt, hilflose Personen in der Gesellschaft. Und diese Witwe, die wurde von irgendeinem unbekannten Gegner bedrängt und so sucht sie Hilfe bei einem Richter. Und er wird uns vorgestellt als jemand, der weder Gott noch Menschen fürchtete. Wir haben gelesen, wie diese Witwe unablässig, beharrlich immer wieder zu dem Richter kommt und ihn bittet, ihr Recht zu verschaffen. Sie kommt und klopft ständig an seine Tür. Und sie fleht ihn an und bittet ihn einfach zu helfen und ihr Recht zu sprechen von dieser menschenunwürdigen Behandlung, die sie erfährt. Und zuerst lässt sich der Richter von der Klage der Witwe nicht beeindrucken. Doch die Regelmäßigkeit, mit der sie immer wieder zu ihm kommt, die bringt ihn schlichtlich hin, dass er handelt. Übrigens, Jesus verwendet hier eine sehr, sehr illustrative Sprache. Und eigentlich könnte man auch Vers 5b so übersetzen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre, sagt er eigentlich wörtlich. Und das ist im Urtext eine Ausdrucksweise, die sich darauf bezieht, dass man jemanden ein blaues Auge zufügt. So beharrlich, so aufdringlich war diese Frau, dass der Richter im Grunde sagt, bevor mir die noch ein blaues Auge verpasst, muss ich ihr Recht verschaffen. Ihre Beharrlichkeit, ihr andauerndes Bitten und Klopfen brachte ihr eine Entscheidung zu ihren Gunsten. Und Jesus sagt uns, habt ihr darauf geachtet, was der ungerechte Richter sagt, wenn schon ein ungerechter Richter, der niemanden fürchtet, sich letztlich diesem Anliegen der Witwe annimmt, wie viel mehr wird Gott, der nichts gemeinsam hat mit dem gefühlslosen Richter in dieser Geschichte, in diesem Gleichnis, wie viel mehr wird er das Schreien seiner Kinder hören und für sie einschreiten und ihnen Recht verschaffen, weil er ein gerechter, ein guter, ein liebender Gott ist. Wie viel mehr wird Gott die Gebete seiner Auserwählten hören und ihnen Recht verschaffen? Spätestens dann, wenn er wiederkommt. Das hat er verheißen. Gott ist treu. Und wenn wir manchmal in manchen Situationen nicht verstehen, warum er nicht gleich eingreift, so heißt das noch lange nicht, dass er die Kontrolle in irgendeiner Weise verloren hätte. Er weiß, was er tut. Wie oft fühlen wir uns manchmal, wenn wir beten, so wie diese Witwe, allein, machtlos, ein Opfer der Ungerechtigkeit, der letzte und unwichtigste in der Warteschlange sozusagen. Doch in Wirklichkeit ist es doch gerade umgekehrt. Es ist wirklich umgekehrt. Wir haben sowohl einen Anwalt als auch einen direkten Zugang zu einem liebenden Vater, der nichts gemeinsam hat mit dem gefühlslosen Richter in dieser Geschichte. Da wird ein Kontrast von Jesus, ein Kontrast hervorgehoben. Das ist die Absicht Jesu hier mit diesen zwei Personen. Wenn Gott nicht schnell genug antwortet, glauben wir manchmal, dass wir ihm unwichtig sind. In diesem Bibelwort korrigiert Jesus diesen Irrtum und führt uns aus dem Nebel unserer augenblicklichen Gefühle hinaus in die Gewissheit der Gnade Gottes. Gott wird seinen Kindern die Tag und Nacht unablässig zu ihm rufen, Recht verschaffen. Und dann gerade in dem Augenblick, wo wir geneigt sind, ein Stück weit aufzuatmen und sozusagen zurückzulehnen, kommt dieser herausfordernde Satz: Doch wird der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben finden, der sich trotz aller Verwirrungen auf ihn verlässt und leidenschaftlich auf ihn wartet? Eine Frage, die offen bleibt. Jesus lässt die Frage offen. Und ich glaube, sie ist letztlich ein Aufruf zur Treue. Ein Aufruf, nicht müde zu werden im Gebet. Meine Lieben, Gebet und Glauben, sie stehen und fallen gemeinsam. Wenn wir im Gebet ermatten, wird Jesus, wenn er wiederkommt, keinen solchen Glauben mehr finden. Man kann den Glauben vergleichen mit dem Ofen unseres Lebens. Und der Brennstoff, der diesen Ofen am Brennen hält, die Kohle sozusagen, ist die Gnade Gottes. Aber die Schaufel, mit der wir das Brennmaterial in den Ofen schaufeln, diese Schaufel ist das Gebet. Wenn du also müde wirst und die Schaufel ablegst, wird das Feuer des Glaubens immer kleiner werden in deinem Leben. Und es besteht die Gefahr, dass du kalt wirst und hart und gleichgültig. Und wenn der Himmel wie von einem Blitz erhellt aufleuchten wird und der Menschensohn sichtbar für alle wiederkommt, wird er dann noch so einen anhaltenden, einen lebendigen, einen feurigen Glauben finden? Ohne anhaltendes, beharrliches Gebet kann unser Glaube in der Endzeit nicht lebendig und glaubwürdig bleiben. Denn letztlich ist eigentlich die ganze menschliche Geschichte eine Glaubensprüfung. Und wisst ihr, was die richtige Antwort auf diese Prüfung ist? Es ist das Gebet. Worauf es am Ende des Gemeindezeitalters ankommt, ist der Glaube, der durch das anhaltende Gebet das Böse überwindet. Und deshalb lasst uns statt zu viel klagen lieber beten. Beten. Alle Zeit beten. Und wie Augustinus das formulierte, die Sehnsucht nach unserem Herrn und Bräutigam wach halten, auf ihn warten, täglich. Wie denn? Indem wir immer wieder diese Sehnsucht anfachen. Sie ist wie ein Gebet. Sind unsere Gebete von dieser Art von Sehnsucht erfüllt? Bitten wir unablässig unseren Herrn, in unseren Gebeten, Herr, komme du bald, komm und erweise deine vollkommene und heilige Gerechtigkeit in dieser Welt der Ungerechtigkeit. Wie leidenschaftlich und unablässig beten wir eigentlich. In seiner Predigt über das Gleichnis von dieser bittenden Witwe sagte der Theologe und Pastor Helmut Thielicke, der lange Zeit auch hier in Stuttgart Pfarrer in der Stiftskirche war, Stuttgart, er sagt in dieser Predigt, dass Gott seiner betenden Kirche nicht weniger als die Teilhabe an seinem Weltregiment anbietet. Ich habe das gelesen und gedacht, oh, das sind große Worte, Prediger, was du da formulierst. Und dann bemerkte er, wohlgemerkt, in welcher Zeit er diese Worte sagte. Er bemerkte, dass die Giganten der Geschichte, und er dachte dabei an seine Zeitgenossen Hitler und Stalin, während der Zeit des Zweiten Weltkriegs predigte er diese Botschaft. Dass diese Herren, die Großen dieser Welt sich einbilden, die großen Regisseure des Weltgeschehens zu sein, werden sie in Wirklichkeit nur für einen Augenblick eine Nebenrolle haben. Thielicke war der Meinung, diejenigen haben viel mehr Macht in dieser Welt, die erkannt haben, die Geschichte ist Gottes eigenes Drama. Er ist der große Weltregisseur. Und die, die auf den Knien liegen und zu dem Allmächtigen beten und flehen, die haben eine viel bedeutendere Rolle als die großen Herren da oben. Weil sie diejenigen sind, die ausdauernd bitten, suchen und anklopfen, wie so diese Witwe. Geschwister, indem wir mit unseren Gebeten und Aktionen aufstehen gegen das Böse in der Welt und uns weigern, uns mit ihm abzufinden, zeigen wir im Grunde, um das eben mit den Worten Jesu zu sagen, dass es noch Glauben auf dieser Erde gibt. Die Zeit der Vorwehen, bis Jesus wiederkommt, ist eine Zeit, die gekennzeichnet ist durch Ungerechtigkeit, durch das Toben und Treiben des Widersachers, ganz klar. Aber unsere Gebete, dein und mein Reden mit Gott, unser Flehen, die sind nicht unbedeutend. Sie werden alle aufgefangen in einer, wie so in einer Schale. Wie so Räucherwerk. Philipp Yancey beschreibt das so in seinem Buch Beten, ein sehr gutes Buch. Er schreibt da, das Böse steht wie so ein massives Eisentor vor uns. Jesus nennt es die Pforten der Hölle in Matthäus 16, Vers 18. Und unsere Gebete sind die Hammerschläge dagegen. Tore bedrohen nichts, sie greifen auch nicht an, sie stehen einfach da und wir sind die Angreifer. Unsere Gebete mögen noch so metallisch hohl klingen, wie der Klang, den ein Hammer erzeugt, wenn er von einer Eisenplatte zurückprallt. Kennt ihr das? Wenn man so auf eine Eisenplatte schlägt und der Hammer geht immer wieder so zurück, er prallt zurück. Aber wir haben sie, die Verheißung Jesu, dass die Pforten der Hölle nicht siegen werden. Sie werden fallen in tausend Stücke, wie die Berliner Mauer, die einst Deutschland teilte, wie der eiserne Vorhang, die ganz Europa teilte. Weil wir diese Verheißung haben, weil wir wissen, dass Jesus im Regimente sitzt. Alles, was passiert, verläuft nach seiner Vorsehung, nach seinem Plan. Lasst uns jetzt gleich anschließend, gerade auch für die Anliegen beten, die in der jetzigen Zeit uns bewegen und die uns in diesem Aufruf auch vorgegeben sind. Aber bevor wir das tun, bevor wir beten, da möchte ich uns einladen, dass wir einfach uns nochmal mit diesem bekannten Lied ermutigen, dass er wirklich unsere Gebete auch hört. Dass er hört, wenn wir zu ihm reden, wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, wenn dich Furcht befällt vor der langen Nacht, er hört dein Gebet, werden wir gleich singen. Und wenn du kraftlos bist und verzweifelt weinst, wenn du ängstlich bist und dich selbst verneinst, er hört dich, wenn du zu ihm sprichst. Und gerade dann, wenn die Menschheit vor ihrem Ende steht, wenn die Sonne sinkt und die Welt vergeht, da hört er dein Gebet.